Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Maximilian Prose. Schön, dass Sie dabei sind. In Island gibt es seit Monaten Proteste gegen sogenannte Zombie-Lachse. Was es mit denen auf sich hat und wie sie marine Ökosysteme gefährden könnten, dazu später mehr. Genau wie zu der Frage, ob auch Krebse, Fische und Insekten ein Bewusstsein haben könnten. Jetzt aber erstmal zu diesem Thema. Das waren 3 Sekunden Funkstille. Wie lang kam Ihnen das vor? Für mich als Moderator ist Stille in meiner Sendung immer, fühlt sich das an wie eine halbe Ewigkeit, denn meistens heißt sie, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Und daran sieht man schon, Zeit, die nimmt jeder von uns ganz unterschiedlich wahr. Aber warum ist das eigentlich so? Und wo im Gehirn entsteht dieses Zeitgefühl? Diese Fragen beschäftigen Forschende schon lange und nun kann eine Studie, die kürzlich im Fachblatt Nature Human Behavior erschienen ist, darauf erste Antworten geben. Christine Westerhaus berichtet.
Beim Warten auf den Bus fühlt sich die Zeit zäh wie Kaugummi an. Beim ersten Date vergeht sie wie im Flug. Warum unser Zeitgefühl variiert und wo es überhaupt im Gehirn entsteht, beschäftigt Forschende schon lange. Für Martin Wiener von der George Mason University in Fairfax sind diese Fragen fast schon philosophisch.
Die Fähigkeit, Zeit fühlen zu können, ist ein Kennzeichen unseres menschlichen Bewusstseins. Wir müssen uns darüber bewusst sein, wie schnell Zeit vergeht, um Veränderungen begreifen zu können. Und damit führt uns das Zeitgefühl zum Kern dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Wenn wir also besser verstehen, wie das Gehirn Zeitintervalle verarbeitet, können wir auch besser begreifen, wie wir Dinge bewusst erleben. We have a better understanding of
conscious experience. Um mehr darüber zu erfahren, wie Menschen sehr kurze Zeiträume von weniger als einer Sekunde wahrnehmen, haben Martin Wiener und sein Team ein relativ simples Experiment durchgeführt. Sie haben 170 Probanden Bilder gezeigt und sie anschließend gefragt, wie lange sie glaubten, diese angesehen zu haben. Dabei zeigte sich, bestimmte Merkmale dieser Bilder veränderten das Zeitgefühl der Betrachter. Waren auf den Abbildungen große Szenen zu sehen, wie beispielsweise ein leeres Kaufhaus, hatten die Probanden das Gefühl, diese Bilder länger angesehen zu haben. Waren die Bilder kleinteilig und chaotisch, wie beispielsweise eine volle Speisekammer, glaubten die Probanden, nur kurz auf die Bilder geschaut zu haben. Und das Zeitgefühl wirkte sich auch auf das Gedächtnis aus. An die chaotischen Abbildungen konnten sich die Teilnehmenden deutlich schlechter erinnern.
Je länger es sich für die Probanden anfühlte, auf ein Bild zu schauen, umso besser konnten sie es sich einprägen. Außerdem haben wir herausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, sich auch am nächsten Tag noch an dieses Bild zu erinnern, umso höher war, je länger sie es sich gefühlt angeschaut hatten.
Martin Wiener vermutet, dass dieses subjektive Zeitgefühl im Laufe der Evolution entstanden ist, damit das Gehirn wichtige von unwichtigen Sinneseindrücken unterscheiden kann.
Wir nutzen also vermutlich die Zeit, um Informationen über die Welt um uns herum zu sammeln. Und wenn wir Dinge sehen, die wichtiger und relevanter sind, erweitern wir unseren Sinn für das Timing, um mehr Informationen über sie zu erhalten.
Klar sei aber auch, es ist weitere Forschung nötig, um herauszufinden, welche anderen optischen Merkmale unser Zeitempfinden beeinflussen. Genau wie Eindrücke, die nichts mit dem Sehen zu tun haben. Auch Schockzustände wie Unfälle können dazu führen, dass sich wenige Momente wie eine halbe Ewigkeit anfühlen. Zu verstehen, wie das Zeitgefühl im Gehirn entsteht, könne langfristig aber auch kranken Menschen helfen, sagt Martin Wiener.
Es gibt ein paar Krankheiten, bei denen das Zeitgefühl der Betroffenen gestört ist. Patienten mit Schizophrenie, Parkinson oder Aufmerksamkeitsdefiziten beispielsweise haben Schwierigkeiten, sich durch die Zeit zu manövrieren. Und wenn wir besser verstehen, wie das Zeitgefühl entsteht und wie es im Gehirn verarbeitet wird, können wir möglicherweise auch mehr über diese Krankheiten lernen.
Nicht zuletzt hofft Martin Wiener, dass seine Forschung Chatbots und anderen KI-Anwendungen dabei hilft, so etwas wie ein Zeitgefühl zu entwickeln. Denn einem Computer zu erklären, wie sich Zeit anfühlt, ist gar nicht so leicht. Und auch Forschende sind sich über das Zeitgefühl sehr uneins, sagt Marc Wittmann, der die Zeitwahrnehmung am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg erforscht.
Wie verarbeitet das Gehirn die Zeit? Und das ist eine allgemeine Frage, für die es wenig Konsens unter den Forschern gibt.
Also man kann sagen, der Martin Wiener und seine Kollegen haben mit ihrem experimentellen Design ganz grundlegende Mechanismen aufgedeckt, die über unsere Urteile dieser kurzen Zeitdauern entscheiden. Also Szenen, die besser erinnert werden können, weniger Unordnung, klarere und größere Strukturen werden auch als länger eingeschätzt.
Ein Beitrag von Christine Westerhaus darüber, wie wir Zeit wahrnehmen als eine Art Baustein unseres Bewusstseins. Und das Bewusstsein des Menschen, das beschäftigt PhilosophInnen schon seit der Antike über die Neuzeit bis heute. Übrigens an dieser Stelle nachträgliche Geburtstagswünsche an Immanuel Kant, der gestern vor 300 Jahren geboren wurde. In den letzten Jahren mischen sich da aber auch immer NeurobiologInnen ein, die versuchen, das Bewusstsein bei Affen, Mäusen und Krähen biologisch nachzuweisen. Nun gibt es eine aktuelle Erklärung, bei der führende Philosophinnen und Forschende den Kreis des bewussten Lebens noch deutlich weiter spannen. Mein Kollege Volkert Wildermuth, der berichtet seit Jahren über die Überschneidungen von Bewusstseinsphilosophie und Hirnforschung und ist mir jetzt zugeschaltet. Volkert, was steht da drin in dieser Erklärung?
Ja, die ist das Ergebnis von einer Konferenz in New York und umfasst gerade mal 6 Zeilen. Entscheidend ist ein Satz: Es gäbe eine realistische Möglichkeit für bewusstes Erleben bei allen Wirbeltieren, einschließlich der Reptilien, Amphibien und Fische, sowie bei vielen Invertebraten, zumindest bei Kopffüßlern, bestimmten Krebsen und Insekten. Zitat Ende. Und daraus folge, dass wir Menschen das Wohlergehen dieser Tiere beachten sollten. Die Erklärung spricht hier von einem breiten Konsens. Tatsächlich unterschrieben haben bisher nur knapp 50 Forschende, aber darunter wirklich prominente Namen aus Neurowissenschaft, Verhaltensforschung und Philosophie. Allerdings, es gibt bereits auch Widerspruch von anderen Experten.
Aber was hat denn die Konferenz dazu gebracht, von Bewusstsein bei Insekten, Fischen und Kopffüßlern wie Oktopussen zu sprechen?
Ja, gerade in den letzten 5 Jahren gab es eine Menge spannender Studien, die wir zum Teil in Forschung aktuell auch berichtet haben. Hummeln zum Beispiel, die spielen mit kleinen Holzkugeln, offenbar weil sie einfach Spaß dran haben. Dann gibt es den Spiegeltest. Wenn man einem Putzerfisch einen kleinen Fleck aufmalt und der sieht das im Spiegel, dann versucht er, ihn wegzubekommen. Der Fisch weiß offenbar, dass er sich gerade selbst sieht. Auch Strumpfbandnattern zeigen eine Form von Selbstbewusstsein, wenn man diesen Spiegeltest mit Geruch macht. Sepien, das sind Verwandte der Kraken, die können sich an einzelne Erfahrungen in ihrem Leben erinnern. Und besonders viele Experimente gibt es zum Schmerzempfinden. Kraken behandeln sich selbst mit Schmerzmitteln, wenn man sie ihnen zur Verfügung stellt. Und Krabben, die können komplexe Entscheidungen treffen, wenn sie zwischen verschiedenen unangenehmen Optionen wählen müssen. Das alles spreche dafür, dass diese Tiere eben keine bloßen Maschinen sind, sondern ihre Welt tatsächlich irgendwie auch subjektiv erleben. Der Hirnforscher Anil Seth sagte gegenüber der Zeitschrift Quanta: Ich hoffe, die Erklärung beeinflusst den Tierschutz in Politik und Praxis und verbreitet die Erkenntnis, dass wir viel mehr mit anderen Tieren gemein haben als mit ChatGPT.
Also auch ein Anliegen der Unterzeichnenden. Wie steht es denn jetzt um die praktischen Konsequenzen? Also gibt es hier jetzt mehr Tierschutz für die betroffenen Tierarten?
In Deutschland ist ja das Tierschutzgesetz relevant. Danach ist unnötiges Leid im Stall, im Labor, aber auch bei der Haltung zu vermeiden. Das bezieht sich vor allem auf Warmblüter, also Säugetiere und Vögel. Der Schutz von Kaltblütern wie Fischen wird nur per Rechtsverordnung geregelt. Dabei haben schon 2012 2 umfangreiche Gutachten der Schweiz darauf hingewiesen, dass Fische auf Verletzungen nicht nur reflexartig reagieren, sondern die auch bewusst erleben, zumindest wahrscheinlich, trotz ihres angeblichen primitiven Gehirns. Ähnlich Oktopusse, Hummer und Krebse. In der Schweiz müssen deshalb all diese Tiere vor dem Töten betäubt werden. Entsprechende Regelungen für Deutschland schlug diesen Februar das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vor. Auch Großbritannien betrachtet seit 2021 Hummer, Oktopusse und Krebse als Tiere mit Bewusstsein. Also Teile dieser New Yorker Erklärung, die werden politisch bereits umgesetzt. Von Insekten ist da aber noch nirgends die Rede. Und es geht ja auch um die öffentliche Meinung. Und da sieht die Mehrheit Hunde wohl noch immer ganz anders als Hummer. Aber die Wissenschaft sagt eben auch Hummeln können Spaß haben. Und darüber kann man ja zumindest mal nachdenken.
Das sagt Volkert Wildermuth. Falls Sie sich jetzt fragen, warum der Deutschlandfunk Orwell von Björk und Rosalía spielt? Naja, das hat mit unserem nächsten Thema zu tun, denn die Einnahmen aus diesem Song, die haben die Musikerinnen an Protestierende gespendet, die sich in Island gegen die großindustrielle Lachszucht in Aquakulturen einsetzen. Also eine Zucht in so großen Unterwasserkäfigen. Die steht schon seit Monaten in der Kritik. Viele sprechen von sogenannten Zombie-Lachsen, weil Bilder kursieren, auf denen diese Lachse mit tiefen Fleischwunden um das Maul und am Körper zu sehen sind. Und über die Sorgen um Tierwohl und die umgrenzenden Ökosysteme konnte ich vor der Sendung mit Werner Kloas sprechen. Er forscht am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und ist Experte für Fischmorphologie und Aquakulturen. Und meine erste Frage war, wie es in großen Aquakulturen passieren kann, dass diese Lachse so zombieartig aussehen.
Also es sind natürlich sicherlich auch recht extreme Bilder, aber es ist so, wenn in Aquakulturen gerade bei Lachsen Befälle mit Fischlaus oder auch bakterielle Infektionen auftreten, das ist immer möglich und dann hat es natürlich ganz heftige Auswirkungen und solche Bilder sind dann leider eben auch Realität.
Der größte Lachsproduzent in Island, Analax, gegen den sich auch die Proteste richten, der schreibt auf Anfrage des Deutschlandfunks, dass sie die Dichte der Lachse in den Käfigen gering halten würden, das können wir an dieser Stelle aber nicht überprüfen, und dass sie die Tiere impfen. Helfen denn solche Impfungen gegen diese Krankheit?
Also impfen kann man gegen bakterielle Erkrankungen. Das ist auch durchaus gängig und auch eine gute Praxis, um eben dann solche bakteriellen Infektionen zu vermeiden. Gegen allerdings Ektoparasiten wie die Lachslaus lässt sich das nicht durchführen. Das heißt, wenn irgendwo solche Parasiten auftreten und sich vermehren können, und das können sie natürlich, wenn eine große Menge an Fisch auf einer relativ engen Stelle konzentriert wird, lässt sich das auch sehr gut übertragen. Und dann können solche Sachen natürlich auch vorkommen.
Kommen wir mal weg von den Krankheiten der Tiere hin zum Ökosystem. Das ist ja eine Sorge der Isländer, dass die großen Aquakulturen eben die umliegenden marinen Ökosysteme gefährden könnten. Würden Sie denn sagen, diese Sorge ist berechtigt?
Also ich sehe da mehrere Ansatzpunkte, was zu einer berechtigten Sorge auch Anlass bringt. Das eine ist, durch solche Netzkäfige ist immer ein direkter Bezug, ein direkter Kontakt mit dem Ökosystem vorhanden. Und was ganz klar ist, die Lachse, die werden gefüttert und das größte Teil, ungefähr 2/3 von dem Futter, wird verstoffwechselt. Und als Endprodukt entsteht vom Eiweißstoffwechsel Stickstoff, sprich Ammoniak bzw. Ammonium. Das wird über die Kiemen in die Umgebung abgegeben, was auch wieder ein Nährstoff für Algen sein kann, die dann eben da exponentiell wachsen können. Das heißt, wir haben da punktuelle Quellen, die nicht aufzuhalten sind und damit bekommen wir dann auch ein Wachstum von anderen Organismen, in dem Fall von Algen, die man in der Folge nicht unbedingt möchte, weil es dann eben auch zu Algenblüten kommen könnte.
Nun schreibt Analax, dass das Meeresforschungsinstitut Islands seit 2011 keine Anzeichen gefunden habe, dass sich organisches Material in den Fjorden ansammle, in denen die Aquakulturen betrieben werden. Ist es dann vielleicht doch weniger bedenklich oder wie werten Sie diese Antwort?
Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn große Mengen an Tieren gezogen werden auf einen Punkt, dass da keinerlei Organik sich ansammelt. Man hat zwar da recht viele Fortschritte gemacht, gerade in Norwegen, um dann eben Kotsammelanlagen und so weiter unter Netzkäfigen zu installieren, was dann die Sedimentation verhindert. Aber die Stickstoffproblematik, die lässt sich nicht verhindern.
Eben weil der Stickstoff über die Kiemen und nicht über den Kot ausgeschieden wird.
Richtig.
Und so ins Wasser diffundiert. Wie kann denn eine nachhaltige Lachszucht in Aquakulturen aussehen, die sowas vorbeugt?
Also eine nachhaltige Aquakultur, da wäre eigentlich landbasierte geschlossene Kreislaufanlagen, wären da das Zauberwort, was es seit den 80er Jahren eigentlich auch schon gibt, aber jetzt auch erst in den letzten 10, 15 Jahren auch für Lachse adaptiert worden ist. Das heißt, da wird an Land in geschlossenen Kreislaufsystemen werden die Lachse gehalten und damit ist man natürlich näher an dem Tier dran. Das heißt, man kann besser beobachten, besser behandeln. Und das andere ist, die Nährstoffe, die abgegeben werden von den Fischen, die sonst eben in die Umwelt gelangen, kann man Bei uns in Mitteleuropa würde man das in eine Kläranlage tun. Man kann es aber genauso gut eben auch als Wertstoff nehmen für Pflanzenzucht und das für eine Hydroponikanlage und damit für die sogenannte Aquaponik dann eigentlich nutzen.
Also quasi ein kleines eigenes Ökosystem, in dem Stickstoffausscheidungen der Fische von Bakterien in Pflanzendünger umgewandelt werden. Ein Interview mit Werner Kloas war das. Dass 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung war, das steht schon seit Wochen fest. Doch seit Montag gibt es nicht nur die vorläufigen, sondern auch die finalen Daten für Europa dazu, die das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus veröffentlicht hat. Ein Schwerpunkt dabei sind die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels in Europa. Volker Marasek hat sich den Bericht genauer angeschaut und ordnet die Ergebnisse ein.
2023 lag die Jahresmitteltemperatur in Europa bereits 2,5 Grad Celsius über dem Niveau aus vorindustrieller Zeit. Damit ist es der Kontinent, der sich laut dem neuen Klimabericht am schnellsten erwärmt, mit einer Rate von 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Die Gründe dafür kennt Samantha Burgess. Sie ist Vizedirektorin des Klimawandeldienstes von Copernicus, dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm.
Zum einen ist da die räumliche Nähe zur Arktis, wo die Temperaturen besonders stark steigen durch die Abnahme des Meereises. Zweitens wird Europa von Meeres- und Luftströmungen beeinflusst, die wärmer sind als in anderen Landgebieten dieser Breiten. Der dritte Grund ist die europäische Luftreinhaltepolitik. Schmutziger Schwebstaub in der Atmosphäre ist dadurch zurückgegangen und wir haben eine erhöhte Sonneneinstrahlung.
Der neue Klimabericht sieht 2023 unter den zwei wärmsten Jahren der Aufzeichnungen in Europa, mit Wetterextremen vor allem während der Sommermonate. 2,2 Millionen Menschen waren davon betroffen, 150 starben infolge von Starkniederschlägen und Überschwemmungen, aber auch durch Wald- und Buschbrände. Rebecca Emmerton, Meteorologin beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen im englischen Reading.
Die Vegetationsfeuer umspannten insgesamt eine Fläche so groß wie London, Paris und Berlin zusammen. In Griechenland kam es zum größten jemals beobachteten Waldbrand in Europa mit 960 Quadratkilometern.
Was der Report nicht enthält, ist die Zahl der Hitzetoten im vergangenen Sommer. Hier liegt im Augenblick noch keine gesamteuropäische Auswertung vor. Aber es gibt eine Trendanalyse für die jüngste Vergangenheit. Dazu der luxemburgische Klimatologe Andrew Farron.
In den letzten 20 Jahren ist die hitzebedingte Sterblichkeit um durchschnittlich 30% gestiegen. Die Zahl der Todesfälle durch Hitze hat dabei in fast allen europäischen Regionen zugenommen.
Eine Bestätigung für das, was vor kurzem schon im Lancet Countdown stand, einem Expertenbericht über die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, der auch ein Kapitel über Europa enthält. Unter den Autoren Louis Jamin, Gesundheitswissenschaftler am University College in London.
So what we've seen is
Europa hatte von 2017 bis 2022 die höchste Sterberate weltweit im Zusammenhang mit extremer Hitze. Auf 100.000 Europäer kamen 9 Hitzetote mehr als in den Jahren von 2000 bis 2005.
9 deaths per 100,000.
Rechnet man diese Zahl auf die Gesamtbevölkerung in der EU hoch, bedeutet das, inzwischen sterben jedes Jahr im Schnitt fast 5.000 Europäer mehr durch extreme Hitze als noch vor 20 Jahren. Betroffen sind vor allem über 65-Jährige, also die Hauptrisikogruppe in der Bevölkerung. Auch für Asien liegt seit heute ein Klimajahresrückblick vor, herausgegeben von der Weltmeteorologieorganisation. Demnach erwärmt sich Asien zwar nicht ganz so rasch wie Europa, aber dennoch doppelt so schnell wie vor rund 50 Jahren. Laut der WMO ist es der Kontinent, der am stärksten unter dem Klimawandel und Wetterextremen leidet. Mehr als 2000 Menschen seien 2023 in Asien gestorben infolge von Starkregen, Überschwemmungen und Wirbelstürmen. Tatsächlich dürfte die Zahl der Opfer aber noch viel höher sein, denn auch in Asien fehlen im Moment noch die Daten zu den Hitzetoten im vergangenen Jahr.
Ein Beitrag von Volker Marasek und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Friederike Weichner-Seri.
Brände in Australien gefährden zunehmend bedrohte Tierarten. Das berichten australische Forschende im Fachmagazin PNAS. Demnach zeigen Daten der vergangenen 40 Jahre, dass die Feuer in Südaustralien sowohl häufiger als auch größer und intensiver geworden sind. Davon ist auch der Lebensraum von rund 130 bedrohten Tierarten betroffen. Während 1980 noch mehr als 60% der Vegetation die Feuermonate unbeschadet überlebte, blieben 2021 nur rund ein Drittel der untersuchten Gebiete von Bränden verschont.
Überreste von Baumstümpfen liefern neue Erkenntnisse über die erste Besiedlung der Atacama-Wüste.
Wie Menschen in der Region vor rund 12.000 Jahren Holzressourcen genutzt haben, war bislang noch kaum erforscht. Jetzt hat ein Team aus chilenischen und US-amerikanischen Forschenden rund 150 Baumstümpfe sowie archäologische Überreste von Holzgegenständen analysiert. Laut der Studie im Fachmagazin PNAS ergaben Radiokarbonmessungen unter anderem, dass die ersten Menschen in der Region unterschiedliche Holzarten entweder als Baumaterial für Behausungen oder für Werkzeuge und Feuer genutzt haben.
KI überzeugt Fachleute als Beratungstool bei Rheumaerkrankungen.
Trainiert wurde die künstliche Intelligenz mit Informationen einer Website des Europäischen Lupusverbands. Dort finden Betroffene der entzündlichen Rheumaerkrankung SLE medizinisch geprüfte Antworten auf 100 der häufigsten Fragen zu Symptomen und Krankheitsverlauf. Für die Studie im Fachmagazin The Lancet Rheumatology sollten Fachleute dann sowohl Antworten der trainierten KI als auch Antworten von RheumatologInnen bewerten. In dem verblindeten Setup schnitten die KI-Informationen besser ab als die menschliche Beratung.
Zunehmender Lebensraumverlust zwingt Zugvögel zu neuen Routen.
Besonders größeren Vogelarten fällt es dabei schwer, sich an Umweltveränderungen anzupassen. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin PNAS. Die Forschenden haben dafür Flugrouten von Zugvögeln über Ostasien und Australien in den Jahren 1960, 2010 und in der Zukunft für das Jahr 2060 modelliert. Demnach finden kleinere Arten bei Habitatverlust schneller alternative Flugrouten. Größere Arten legen dagegen deutlich längere Strecken zurück und machen nur selten Pause. Wenn sich die Umweltbedingungen an diesen wenigen Rastorten extrem verändern, fällt es den Tieren schwer, schnell eine alternative Flugroute zu finden.
Die Raumsonde Voyager 1 sendet wieder Daten zur Erde.
Das meldet die NASA. Seit mehr als 46 Jahren fliegt ihre Raumsonde mittlerweile durch das All. Mittlerweile befindet sich Voyager 1 längst außerhalb unseres Sonnensystems, rund 24 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Ende 2023 hatte Voyager 1 allerdings aufgehört, lesbare Daten zu schicken. Im vergangenen März hatten Fachleute schließlich festgestellt, dass ein defekter Chip für die undeutbaren Signale verantwortlich war. Einem erfahrenen Team ist es nun gelungen, das fast 50 Jahre alte Computersystem so zu warten, dass die Sonde wieder verwertbare Daten über den Zustand und Status ihrer Bordtechniksysteme sendet.
Sternzeit, 23. April. Die riesige Wasserschlange und der lügende Rabe. Das kleinste der 88 Sternbilder ist das berühmte Kreuz des Südens. Das größte dagegen ist ziemlich unbekannt, die Wasserschlange. Sie kriecht jetzt über den Abendhimmel. Diese Figur erstreckt sich um mehr als ein Viertel der gesamten Himmelskugel. Es bleiben nur etwa 2 Stunden Zeit, um sie bei uns komplett zu genießen. Denn kaum ist der Schwanz der Wasserschlange über den Südosthorizont gestiegen, setzt ihr Kopf im Westen zum Untergang an. Der hellste Stern dieser Figur ist Alphard, der etwa so kräftig leuchtet wie die Deichselsterne des großen Wagens. Sein Name bedeutet im Arabischen der Einzelgänger. Aus gutem Grund, denn der Rest der Wasserschlange besteht nur aus sehr leuchtschwachen Sternen. Das Tier schlängelt sich unter Löwe, Sextant, Becher, Rabe und Jungfrau entlang bis zur Waage. Zum mythologischen Hintergrund gibt es 2 Varianten. Nach der einen handelt es sich um die vielköpfige lernäische Schlange, die der griechische Held Herkules besiegen musste. Nach der anderen ist es die Wasserschlange, die angeblich den Raben davon abgehalten hat, Wasser aus einer Quelle zu holen. Der Rabe war von Apoll geschickt worden, vertrödelte aber viel Zeit in einem Feigenbaum. Als der Vogel mit vollem Magen, aber leerem Becher zurückkam, hatte er die Wasserschlange im Schnabel und schob ihr die Schuld in die Schuhe. Apoll erkannte die Lüge und setzte alle 3 an den Himmel. Gegen 23 Uhr leuchten Rabe und Becher im Süden. Unterhalb der beiden windet sich die Wasserschlange.
Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Abend.